ARD.
Ich habe eine göttliche Eingebung gehabt. Das war wirklich was extrem Spirituelles. Es war wie so ein Licht. Ja? Also ich bin jetzt kein Schamane oder sowas, aber das war wirklich ein Licht, was ich gespürt habe und das mir gesagt hat, du schreibst gern Lieder, du machst es gern und das machst von Herzen und verfolgt es weiter. Und
hast du nie bereut auch seitdem?
Nein, das habe ich tatsächlich nicht bereut.
Mehr gute Gespräche. Die blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Thorsten Otto.
Willi Astor, herzlich willkommen auf der blauen Couch. Ich freue mich.
Lieber Thorsten, ist mir eine große Freude. Ein Volksfest.
Ja, absolut. Wir haben uns lange nicht mehr gesehen, gell?
Ja, hören tue ich dich schon, aber gesehen haben wir uns schon länger nicht mehr.
Jetzt kocht er auch noch.
Du, was soll ich sagen? Ich habe halt ein Projekt endlich vervollständigt, nachdem mir der Titel eingefallen ist, wir sehen uns vor dem Gericht. Und dann habe ich mir gedacht, der Titel ist zu gut für ein Kochbuch, den darf ich nicht liegen lassen. Und dann habe ich halt Freunde besucht, aber du wolltest wahrscheinlich nur was fragen.
Nein, erzähl ruhig, dann brauche ich nichts fragen. Nein, ich wusste ja eine Menge über dich, aber auch, dass du gerne isst. Wir waren auch schon zusammen essen, deswegen kann ich das ja erzählen an der Stelle. Aber nicht, dass du so gut kochen kannst. Das wusste ich echt nicht.
Ich koche nicht gut, würde ich nie behaupten. Ich koche gern und ich koche mit Hingabe und Liebe. Und ich freue mich am allermeisten, wenn jemand kommt, der das dann isst, was ich koche.
Weißt
also
du,
es ist einfach so, ich bin halt einfach wie jeder von uns ein Kind meiner Mutter und meine Mama hat einfach immer schon mich auf die Küchenbank gesetzt, wenn sie als Kocher angefangen hat. Und ich habe einfach dazu geschaut und habe probiert und habe das erste Mal irgendwann selber ein bisschen rumgerührt und zeigt. Und so kommt halt eins zum anderen und ich bin ein Fan von einfach einer guten Qualität und das Essen muss einfach Spaß machen.
Das überrascht mich trotzdem, also nicht, dass du gerne gut isst, sondern dass du kochst, weil ich dachte, du wärst viel zu ungeduldig dafür.
Wieso das?
Weiß nicht.
Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, beim Essen machen, bei der Zubereitung habe ich eine enorme Geduld, da schalte ich komplett runter, weil ich verbreite hier ja auch nur Allgemeinplätze. Das ist ja irgendwie nichts Besonderes, dass man beim Kochen ja auch meditieren kann. Also man meditiert, weil man ist so fokussiert auf eine Sache. Du musst aufpassen, dass du nicht den Finger schneidest. Also es ist einfach eine wunderbare Beschäftigung mit Leib, für den Leib und für die Seele. Und wie gesagt, jetzt, ich will jetzt keine Eulen nach Athen tragen und vor allen Dingen Kochbücher braucht die Welt nimmer, aber meins schon. Weil ich hab so viele unfassbar nette Freunde und ich habe sehr nette Kollegen natürlich, die ich schon lange kenne. Gerhard Polt, den habe ich kennengelernt, also so richtig nett kennengelernt, als er 65 geworden ist. Da habe ich zu seinem Geburtstag gespielt am Schliersee oben. Da hat mir seine Frau gerufen und dann hat er gesagt, Willi, kommst du mal vorbei, mach mal ran Spaghetti. Hat er gesagt. Und ja, und seit der Zeit sind wir halt beieinander. Und da, in dem Buch hat er tatsächlich ein wunderbares Arme-Leute-Essen aus Neapel gekocht. Spaghetti Poveracente heißt das. Und es ist eine geschmorte Zwiebelsauce mit Oregano und Karotten. Und es schmeckt unfassbar gut. Und es ist sehr, sehr billiges Essen. Es ist ja Arbeiterzeit damals gewesen, auch in Neapel und eigentlich immer noch. Und und so kam halt eins zum anderen. Und dann war ich natürlich beim Großmeister, beim Witzigmann daheim am Tegernsee. Da hat er auch in seiner bescheidenen Küche aufgekocht, dass er eine große Freude war. Ich meine, der Typ hat immerhin ich komme ein bisschen ins Schwärmen, du merkst das schon.
Ja. Schwärm ruhig weiter.
Der Typ
der hat, Jahrhundertkoch.
Der Jahrhundertkoch, danke. Weil der hat bei Paul Bocuse gelernt und bei Heberlins.
Und also, du jetzt bei ihm?
Nein, ich hab nur meine Ohren gespitzt und meine Augen aufgerissen, dass ich das alles genau mitkriege, was er macht. Aber wenn jemand mit 82 also so souverän und so, also so ein Filigrantechniker, ja, also da ist ja wirklich jeder Millimeter, wo der seine Finger hebt, das ist ein Genuss, dem Eckhard zuzuschauen und ich bin ihm sakrisch dankbar, dass er da mitgemacht hat. Und ich kenne ihn auch schon seit 40 Jahren. Ich war schon ein einziges Mal beim Essen, als er das Aubergine gehabt hat. Und das ist einfach wirklich, sind wunderbare, wunderbare Seelen und Personalities.
6 Kornpflanzerl hat er gekocht für dein Kochbuch. Blumenkohl in Curry, Kokosnusssoße und Calvados Apfelpfannkuchen. Mhm. Weißt du, was mein Problem mit diesem Buch ist, Willi? Dass mir jetzt schon, auch beim Anblick der Fotos, die du ja zum großen Teil selber gemacht hast, dass mir da das Wasser im Mund zusammenläuft.
Ich durfte das ja alles selber essen. Also ich konnte nur sagen, also da hast du Hüftgold ohne Ende. Da musst du echt sporteln danach. Aber es ist einfach echt so schön, vor allem Dingen irgendwie bei den Leuten zu Hause zu sein. Bei der Martina Schwarzmann war ich daheim und ihre vier Kinder sind umeinander gesprungen und gerade lustig war es. Und das ist einfach eine seelenvolle Arbeit, oder?
Absolut. Und es gibt ja auch kaum was Schöneres, als mit Freunden zusammen zu kochen und zu essen. Wenn wir jetzt den Eckart fragen würden, wenn wir das könnten, ob du kochen kannst oder wie du dich angestellt hast, was glaubst du, was würde er sagen?
Ich habe ja beim Eckart nicht gekocht, aber der Eckart hat einen sehr knackigen Spruch zum Essen gemacht. Er hat gesagt, Essen muss Spaß machen und darf nie anstrengend sein. Und also ich behaupte, ich koche es so gut, dass dir richtig gut schmeckt. Also ich mache jetzt ehrlich gesagt auch keine Experimente und ich mache auch keine Molekularküche und ich bin ja nicht einmal ein Hobbykoch, ja, weil Hobbyköche, die machen sich auch so furchtbar wichtig, die kaufen sich dann das Messerset vom Herrn Melzer und den Grill vom Herrn Lafer und was weiß ich. Und weißt du, das brauche ich alles nicht. Ich will nur irgendwie ein gescheites Werkzeug, gescheite Messer und eine gescheite Pfanne und einen gescheiten Herd. Und dann
läuft es.
Und gescheite Zutaten. Also
Öle. Wir sehen uns vorm Gericht. Kochen mit Freunden heißt dieses großartige Buch mit unter anderem eben 3 Rezepten vom Jahrhundertkoch von Eckart Witzigmann. Wir fragen ihn doch einfach mal selber. Eckart, servus. Herzlich willkommen in der Show.
Nee. Ja, hallo, grüß Gott, lieber Willi, hallo.
Eckart, großes Kompliment. Das wusste ich jetzt wirklich nicht, dass du da jetzt in der Leitung bist. Habe die Ehre.
Ihr sitzt schon da eine halbe Stunde und sitze zitternd und warte auf deinen Anruf.
Jetzt ist es ja so, der Willi behauptet ja, er wär ein ganz guter Koch. Würdest du das unterstreichen oder würdest du dem widersprechen?
Na, widersprechen auf keinen Fall. Ich hatte noch nicht die Ehre, ja, jetzt immer mal privat zu essen, aber allein die Einstellung, ja, und wie gesagt, die Liebe zum Kochen, das ist ja das Wichtigste.
Und ich fühle mich wirklich im Nachhinein echt geehrt, also kein Honig ums Maul. Und vor allen Dingen, dass es um 11 in der Früh bei dir schon ein Glasl Shampoos gegeben hat. Das darf ich mal aus dem Nähkästchen erzählen. Das war natürlich auch schon mal ein Highlight. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder treffen, Eckart.
Mit Vergnügen, ja. Und wie gesagt, das ist ein ganz ein tolles Buch. Ganz großes Kompliment. Vielleicht hätten wir noch ein paar mehr machen sollen, ein paar Rezepte.
Dieser Blumenkohl in Curry-Kokosnusssoße, das hört sich fantastisch an. Aber ist das auch etwas, was die geneigte Hausfrau wie ich nachkochen kann?
Also eigentlich ist es von Schwierigkeitsgrad kein großer Aufwand. Und ich finde, ich liebe den Blumenkohl schon von klein auf. Ja, meine Mutter hat immer gebraucht Butterbrösel mit gehacktem Ei und fein gehackten Petersilie. Ja? Und diese Kombination mit diesem Blumenkohl, da wurde inspiriert in Indien. Ja, und ich finde es einfach ein tolles Gericht mit einem schönen Basmati-Reis dazu und einem schönen Koriander und ein bisschen Limettensaft. Ja. Großartig.
Also zum Neiling, wirklich kannst du bestätigen, ich habe gar nicht mehr aufhören können zum Essen. Aber irgendwann war ich dann auch voll, weil dann habe ich ja noch diesen Calvados-Apfelpfannkuchen essen müssen.
Flambiert. Es blättert sich gut, es liest sich gut und jeder einzelne Protagonist ist dementsprechend ja auch beschrieben und erklärt, ja.
Also Eckart, ich überweise dir dann morgen die vereinbarte Summe für dein Wohlwollen. Ja. Und mein Herz hat jetzt bis zum Hals hochgeschlagen, als ich die gehört habe. Wirklich. Bleib sauber. Ja, schön. Bleib sauber.
Ganz meiner Seite in Sympathie und ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Ganz liebe Grüße, Thorsten, Dankeschön.
Eckart, du wirst ja jetzt im Juli unglaubliche 83 Jahre alt. Ist dieses Genießen können und eine Leidenschaft haben wie das Kochen auch ein Teil des Geheimnisses, wie man so jugendlich älter wird?
Naja, also mal so fit bin ich leider nicht mehr. Also ich habe jetzt doch mit meinen ganzen Hüften und Knien und Rücken schon massive Probleme, ja. Aber ich versuche halt immer noch, das so auf den Teller zu bringen, dass die Niki und ich eben mit dem Dargebotenen eine Freude haben.
Das ist schön. Eckart, ja. Ich wünsche dir, dass es noch ganz lange so bleibt, dass du Freude am Kochen hast und es gibt nur einen Jahrhundertkoch.
Das ist
bleib uns noch ganz lange erhalten.
Danke, Thorsten. Und auf Wiedersehen, Willi, und liebe Grüße und bis bald. Ja?
Eckart, servus, das war sehr witzig.
Gratulation. Mann. Dabei. Fertig, servus.
Ciao. Ciao. Ganz ehrlich, du gehst auf die Knie, wenn ich dir die Geschichten erzähle mit seinem Lehrling, der Hans Haas, der ja irgendwie auch Koch des Jahres war und Sternekoch und wie er den mit 17 zu Paul Bocuse geschickt hat, weil er gesagt, der Paul Bocuse hat einen angerufen, sagt, ich mache eine Junior-Kochweltmeisterschaft und ich brauche einen Lehrling von dir, ja, einen Deutschen. Dann sagt er, ja, einen Deutschen habe ich nicht, aber einer aus der Wildschönau, der geht auch durch. Gell? Und dann hat er da einen Hans Haas geschickt und ist der tatsächlich gleich mal Dritter geworden mit 17 bei der ersten Kochweltmeisterschaft, wow, irgendwie in die 60er Jahren bei Paul Bocuse und sensationell. Also das sind Menschen, die tragen ihr Herz wirklich direkt auch auf der Zunge, weil die sind, wenn du auch beim Hans Haas bist,
das du ist merkst einfach, diese Leidenschaft. Ne?
Ja, und diese Bescheidenheit. Aber man ist halt irgendwie so überrascht, dass die wirklich die ganzen Großen, auch der Gerhard Polt oder so, dass du einfach merkst, das sind einfach große Menschen, die ganz, ganz klug sind und die ihren Humor haben und die eigentlich alles haben, was einen guten Menschen ausmacht.
Ja. Wir sind ja alle, Willi, geprägt durch die Geschmäcker unserer Kindheit.
Ja, richtig.
Du hast das Buch ja auch deiner Mama gewidmet.
Ja, unbedingt.
Legendär sollen ihre Fleischpflanzerln gewesen sein?
Ja, bei meiner Mama war eigentlich ganz viel legendär. Also meine Mama hat jetzt auch saure Lünger gemacht oder einen Sauerbraten, dass du ihn niedergelegt hast. Und meine Mama war eine unfassbar gute Konditorin. Also die konnte sehr gute Kuchen und Torten machen. Und die hat auch Auszungen gemacht und Zwetschgendatschi mit Mürbteig noch. Also die hat sie wirklich richtig, richtig reingehängt und war echt, also schade eigentlich, dass aus der nicht irgendwie so, also die hätte das Zeit gehabt zu einer sehr bekannten Köchin.
Wann hast du verstanden, Willi, dass das eine ganz schöne Aufgabe war für deine Mama und wahrscheinlich hat sich ausschließlich deine Mama ums Essen gekümmert, in einer Familie, in der ja nicht der Wohlstand der allergrößte war, wirklich gutes Essen für diese hungrigen Mäuler da auf den Tisch zu bringen?
Mein gutes Essen hängt ja auch immer irgendwie damit zusammen. Das muss ja nicht irgendwie, sag ich mal, Nahrungsmittel vom Dallmayr sein.
Nein, man muss auch kein Filetsteak sein, überhaupt nicht.
Ein gutes Essen ist einfach zum Beispiel schon mal eine gute Kartoffel, ja, oder einfach ein gutes Gemüse, ein gutes Obst. Und es hat damals in der Zeit, in der ich da aufgewachsen bin, natürlich auch, das war eine Zeit, wo es noch nicht alles gegeben hat, das ganze Jahr. Also wenn ich heute im Juli durch den Edeka laufe, dann kann ich mir einen Feldsalat in der Plastikbox kaufen. Und das ist einfach eine Schweinerei, ja. Und es ist auch nichts Besonderes mehr, dass man, keine Ahnung, Avocado gibt es das ganze Jahr, Orangen gibt es das ganze Jahr. Das ist eigentlich die Wertschätzung, die ich zu der damaligen Zeit habe, dass die Produkte, fand ich, haben tatsächlich, also gerade das Gemüse hat besser geschmeckt. Also es gibt ja kaum noch Tomaten, die nicht nach Wasser schmecken. Die sind alle gleich genormt. Ja, also es muss halt irgendwie überall ein Geschmack reinkommen, aber unter Essen muss nicht teuer sein. Man braucht da kein Fleisch zum Essen, ja. Also, dass es gut schmeckt.
Jetzt bist du ja wirklich in einer Phase deines Lebens, wo man sagen kann, ich schaue schon fast zurück auf mein Lebenswerk. Du hast so viel erreicht. Du bist ein Glückskind. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn man weiß, wo du herkommst und wo du heute bist, gibt es das noch, die Momente, in denen du trotzdem zweifelst und sagst, na, hoffentlich geht das alles gut?
Ah ja, klar. Also ich habe jetzt wie du auch die sechs vor der Stirn. Also ich bin jetzt Jahrgang 61, also werde jetzt in dem Jahr 63 im September. Und da kommt man tatsächlich, hätte ich gar nicht gedacht, in einen anderen Nachdenkensprozess. Also es ist tatsächlich so, dass ich immer öfter mir dieses Maßband vorstelle, wo ein Meter drauf ist. Und wie der Sepp Maier vor ein paar Wochen gesagt hat, er möchte ja 100 werden. Und er ist jetzt glücklicherweise 80 geworden. Und ich denke schon, dass da dieser Respekt vor dieser Sanduhr, wo der Sand durchrieselt, der wird schon größer. Also diese Unbefangenheit ist nicht mehr da.
Das stimmt, aber die Dankbarkeit wird auch größer.
Die Dankbarkeit ist
da. Und auch die Gelassenheit gegenüber manchen Unbillen des Alltags.
Naja, das würde ich mir manchmal mehr wünschen, auch wenn ich meditiere und wenn ich Yoga mache und wenn ich mich sportlich fit halte. Ich gehe jeden Tag laufen in der Früh. Ich lasse da wirklich auch keinen Tag aus und mach so.
Jeden Tag?
Ich gehe jeden Tag laufen.
Sieben Tage die Woche?
Sieben Tage. Aber ich mache nur 2 Kilometer. Also das ist nur eine Viertelstunde, ein bisschen Cardio. Und dann mache ich halt noch so ein bisschen einfach Dehnungsgymnastik. Und das brauche ich, weil das ist wie Zähneputzen für mich. Wenn ich das nicht mache, dann bin ich unleidig. Aber wenn du sagst, irgendwie, was weiß ich, klar, denke ich zurück, ich habe viel erreicht, aber du kannst da nicht die ganze Zeit irgendwie runterbeißen von deiner Vergangenheit und sagst, mei, ich habe das habe ich schon geschafft und das habe ich schon geschafft. Ich schreibe jetzt momentan wieder um mein Leben, weil ich liebe meinen Beruf.
Schreibst um dein Leben?
Ich schreibe um mein Leben.
So empfindest du das?
Naja, weil es ist ja so, das Schreiben, bei mir kommt ja der Humor direkt vom Erzeuger. Es gibt ja ein paar Kollegen von mir, die haben Ghostwriter und 1, 2, 3 sogar. Und ich muss halt irgendwie mein Zeug irgendwie dauernd aus mir rauspressen. Und ich habe einfach schon wirklich so viele gute Nummern geschrieben, dass du einfach nicht irgendwie im Mittelmaß weitermachen
Das heißt, du
möchtest,
machst ja? dir selber nach wie vor so einen Druck und sagst, die nächste Nummer muss aber mindestens genauso gut eher besser sein als die letzte.
Nein, so ist es nicht, aber ich sage, die Qualität muss stimmen. Und du spürst die Kraft, du spürst den Spirit von einer Nummer, wenn du was anfängst. Und du kannst es aber nicht erzwingen, wie wir in Bayern sagen. Du kannst das Glück nicht erzwingen und man braucht irgendwie auch erstmal so, man muss einmal reinkommen, 1, 2 Tage, man muss in ein bisschen so eine Langeweile kommen, ja. dass man
damit du überhaupt in so einen Flow kommen kannst.
Ja, dass neue Gedanken daherkommen.
Und du hast mir verraten, dass du gerade eben vor 1, 2, 3 Tagen eine Nummer fertiggestellt hast. Und überraschenderweise hast du deine Gitarre dabei.
Ja, ich habe ja,
ein Schelm, der Böses dabei denkt.
Ja, ich habe gedacht, ich nehme es einmal mit, weil ich muss ja für mein neues Comedy-Programm, das Reimat und Lachkunde heißt, eigentlich noch weitere neue Nummern schreiben. Es ist ja ein lustiges Programm. Ja,
aber es ist nie fertig, oder?
Es ist nie fertig, nein. Ich schreibe dann immer manchmal auch auf Tour unterwegs und dann probiere ich wieder was aus. Aber ich habe tatsächlich seit langer Zeit, weil ich bin ja mit der Liedermacherei aufgewachsen, und ich schreibe immer Lieder nebenbei, wenn mir eins einfällt. Und jetzt ist mir tatsächlich wieder eins eingefallen. Und das ist seit langer Zeit mal wieder eine bayerische Nummer.
Okay.
Und ich habe mir gedacht, wenn es hier haut, dann spiele ich es jetzt nicht fertig, aber ich spiele es einmal an.
Eine Weltpremiere, oder? Kann man
das
sagen.
Das ist jetzt tatsächlich die absolute Weltpremiere. Das ist nicht gelogen. Ich habe es bis jetzt immer nur mir selber vorgespielt, die letzten 2 Tage.
Wie heißt es?
Die Nummer heißt Das Leben und ist tatsächlich so ein bisschen eine Nummer über das Thema, über was wir jetzt gerade gesprochen haben, dass das Leben keine Generalprobe ist, ja. Also ich spule es einfach einmal bis zum Ende vom ersten Refrain. Okay, Sarah. Jetzt geht's los. Ich hab einmal meine Oma gefragt, was sagst du zum Leben? Da sagt meine Oma, lieber Bub, da gibt's nicht viel zum Reden. Doch einen Satz gib ich dir mit, schreibst du in dein Buch. Das Leben ist wie ein Klodeckel, man macht so einiges durch. Mal läuft's locker, mal tut's glimm, mal liegst richtig, mal daneben. Klingt banal, doch das ist ganz normal. Das Leben entsteht oft aus Versehen. Doch mit einem guten Willen kann was Gutes entstehen. Das Leben, mal schwer und mal bequem und oft vorbei im Handumdrehen. Und so weiter und so fort und so fort.
Also das ist einmal jetzt... Weißt du was, an was mich das erinnert?
Nein.
Das hat sowas von Monty Python.
Kann sein. Always
also
look on the bright side of
yes,
life.
Yes, please. Großes Kompliment.
Du ja, ich merke schon, ich fange sofort das Schwitzen noch unter der Achsel, wenn ich spüre. Aber das war mir einfach ein Bedürfnis, seit langer Zeit mal wieder ein Stückchen zu schreiben über diese Endlichkeit, die man natürlich verdrängt, wenn man jünger ist. Aber letzten Endes wollte ich einfach mal drüber schreiben und dass das Leben einfach so eine einmalige Sache ist.
Es ist keine Generalprobe.
Es ist keine Generalprobe und...
Wie du gesagt hast.
Genau, das Leben beginnt mit einem Schrei und endet mit, es war einmal.
Und hätte ich doch.
Bei vielen
ist es ja so, hätte ich doch mal.
Ja, hätte ich doch damals noch Englisch gelernt und was weiß ich, einen Führerschein gemacht. Meine Mama hat immer gesagt, hätte ich doch einen Führerschein gemacht und Englisch gelernt. Also, aber das wäre jetzt noch relativ banal. Ja.
Gibt es bei dir sowas, wo du dir jetzt denkst, das will ich unbedingt noch, damit ich nicht irgendwann mal, wenn ich alt bin, sagen muss, hätte ich doch mal?
Also, ich möchte tatsächlich in absehbarer Zeit tatsächlich mal irgendwo wild campen am Meer. Also, weißt du, so ganz, ganz easy, so wie man es vorstellt, mit dem VW-Bus dir seitlich aufmachen.
Aber mit dem alten VW-Bus.
Ist mir wurscht, Hauptsache er fahrt mich da hin, wo die Wellen sind und das Meer ist und was. Und Nudeln kochen, einen Rotwein aufmachen, irgendwie aufs Meer schauen.
Wer ist mit genießen. Dabei? Nur deine Frau oder Kinder auch?
Am liebsten natürlich meine Frau, weil man, das ist halt so, das Glück verdoppelt sich halt, wenn du das teilen kannst. Und ich bin so viel allein auf Tour gewesen die letzten 40 Jahre. Da bist du als viel Einsamkeit in die Hotelzimmer und da deswegen freut man sich einfach, wenn man dann in seiner Urlaubszeit die schönen Dinge einfach teilen kann. Aber das ist halt natürlich auch ein Wunschkonzert. Aber das ist zum Beispiel was ich machen möchte und natürlich einfach schöne Sachen mit meinen Kindern noch machen. Ja.
Nächstes Jahr bist du tatsächlich unglaubliche 40 Jahre on Tour.
Ja, unfassbar, gell? Also ich bin tatsächlich 40 Jahre. Vor 40 Jahren, nächstes Jahr, habe ich sozusagen dem Maschinenbau den Rücken gekehrt, aber in der Kleinkunst habe ich vorher schon ziemlich umeinander gewildert, aber 40 Jahre, dass man sagen kann, ich lebe von der Kunst, das ist schon eine lange Zeit, ne? Weil das ist ja das große Haifischbecken auch, wo jeder rein will und gar nicht so viel so lange drin bleiben.
Und wenige schaffen es vor allem so lange wie du. Stimmt es? Es gab einen Minusrekord ganz am Anfang deiner großen Karriere. 4 Zuschauer, du hast vor 4 Zuschauern gespielt?
Ach, das ist nichts Besonderes. Das macht jeder durch. Also der Harald Schmidt hat auch vor unfassbar wenig Zuschauern gespielt. Und das ist ein ganz normaler Schmerzensprozess, den jeder durchmacht. Aber es ist
es tut richtig weh,
ja,
oder?
Ja, man leidet natürlich drunter, wenn keine Leute kommen. Vor allen Dingen, wenn es dann schon ein paar Jahre dauert. Also bei mir hat es 6 Jahre gedauert, bis einmal 150 Leute da waren. Und ich habe mich halt in diesen 6 Jahren, wo wenig Leute da waren, zu Hause im stillen Kämmerlein halt auch weitergebildet und habe mich ausgebildet. Ich habe halt unfassbar viel Gitarre gespielt und habe weiter getextet. Da habe ich mich tatsächlich damals nicht ins Boxhorn jagen lassen.
Ich habe ja so Schiss. Ich bin ja jetzt dann im Zirkus Krone. Mhm. Was für ein Privileg, was für eine Ehre, dass der kleine Otto da spielen darf, wo die Stones gespielt haben, wo die Beatles gespielt haben, wo Willi Astor 6-mal nacheinander den Zirkus Krone schon ausverkauft hat. Hast du einen Tipp für mich? Weil ich habe das ja nun auch schon häufiger gemacht, aber Zirkus Krone ist so eine Nummer, wo ich, wie sagt man, ich scheiß mir ein.
Ja, das ist auch richtig so, das ist auch gut so, weil wenn du das nicht machst, wenn du diesen Respekt nicht mehr hast, dass da wirklich irgendwie der Schweiß irgendwie unter die Achseln reinfährt,
und nicht nur
dann stimmt was nicht mehr, weil das ist einfach so ein übertriebenes Selbstwertgefühl, das nicht gesund ist. Und du brauchst die Demut vor einer Bühne und vor allen Dingen braucht man einfach auch den Verstand, dass die Menschen, die da drin sind und die da kommen, sich ja auch 2 bis 3 Stunden ihrer Lebenszeit rausschneiden.
Und die geben Geld aus dafür.
Genau.
Die machen sich schick im Zweifelsfall sogar.
Die sorgen dafür, dass du die nächsten paar Tage oder Wochen im besten Fall ein schönes Leben hast. Und also man sollte sozusagen einfach auch den Respekt vor seinem Publikum nie verlieren, weil das ist immer so ein Geben und Nehmen. Und mei, es ist einfach das Schönste, wenn man auf der Bühne ist. Und wenn die Leute spüren, dass du ein bisschen Lampenfieber hast, dann kriegst du eine Sympathie per Energie. Die schenken dir einfach eine Sympathie und das macht dich dann ruhig. Und die Leute, die kommen nicht, um dich auf der Bühne verlieren zu sehen, sondern die kommen, weiß die Menge, und dann Hans Siegel sowieso. Also,
und den Eckhard von Hirschhausen auch.
Ein Eckhard natürlich auch, super, super Kollege von mir, sehr geschätzter.
Also das beruhigt mich ein wenig, vielleicht für den Moment zumindest. Und ich freue mich da auch tierisch drauf. Und das zeichnet ja dich seit fast 40 Jahren aus, dass du diesen Respekt vor deinem Publikum, den spürt man dir an. Und man merkt, dass du jedes Mal mit Lampenfieber da rausgehst. Und ich finde das großartig, weil genau wie du sagst, das macht sympathisch. Und du bist ja jetzt dann wieder auf Tour. Am 10. April geht's los.
In Baden-Württemberg geht's los mit einem großen Block. Und dann spiele ich quer ein bisschen auch durch Bayern, dann bin ich, was weiß ich, in Planegg mit dem Kinderprogramm einmal seit langer Zeit mal wieder mit dem Kindischen Ozean mit meiner Band am 21. April, wenn ich kurz Werbung machen darf. Und dann, ja, da spiele ich halt ein bisschen rauf und runter von Laupheim, Günzburg, Fürstenfeldbruck und dann geht's weiter. Dann bin ich am 18. Juni bin ich im Lustspielhaus und am 25.
in München,
am 26. auch. Und in Hamburg bin ich kurz davor im Juni, da freue ich mich auch schon sehr, weil Hamburg ist natürlich eine wahnsinnig schöne Stadt und die Stadt, wo ich tatsächlich auch den 70. Geburtstag mit Rudi Carrell feiern durfte, ein halbes Jahr bevor er gestorben ist. Er hat zu mir gesagt, dass ich sein Freund bin und dementsprechend war er auch mein Freund und immer wenn ich da in Hamburg bin, dann gehe ich ihm zu Ehren in dieses Fischereihafen-Restaurant, weil da haben wir gefeiert und seine Frau arbeitet da auch noch, immer noch und da wäre ich ein bisschen sentimental und ich mag die Nordlichter halt auch total gern.
Du bist auch in Österreich unterwegs. Also alle Termine kann man natürlich nachlesen auf deiner Website.
Völlig richtig, ja.
Da steht alles drauf.
Braucht man jetzt nicht so viel drüber reden.
Ich wollte jetzt eigentlich noch fragen, nach dem Lampenfieber, das hast du ja schon beantwortet letztendlich, das ist immer noch mit dabei, ne? Das muss auch so sein.
Das ist immer noch mit dabei und ich kann dir nur vielleicht eine Sache geben. Das klingt ja immer so ein bisschen irgendwie von oben herab, aber nimm dir vielleicht 2 Stunden, bevor du auf der Bühne bist, eigentlich gar nichts vor. Erledig nicht nur irgendwie schnell was oder schreib nicht nur schnell jemandem eine SMS, sondern ich schaue, dass ich immer wirklich runterkomme. Ich schalte mein Telefon dann aus, ich gehe nochmal an die frische Luft, ich gehe nochmal vor der Halle irgendwie und wenn es nur ein Parkplatz ist, auf und ab und schnauf. Also das ist einfach wirklich was, man muss wirklich so ein bisschen runterkommen und zur Ruhe kommen und nicht nur irgendwie, was ist quitschi-quatschi hier, quitschi-quatschi da. Das bringt dann die Ruhe in den Abend rein. Also ich habe einfach auch schon alles Mögliche erlebt und es ist nach wie vor das Spannendste in meinem Leben ist, hinterm Vorhang zu stehen um 8. Und das Schönste in meinem Leben ist, wenn um 11 die Leute an mir mit einem Grinsen, das wärst du im Krone sicher dann auch erleben, mit einem Grinsen noch an dir vorbeigängen, wenn sie sich an der Garderobe einen Zeig abholen und noch zuwinken und noch Dankeschön sagen und vielleicht sie nur ein Buch signieren lassen. Das ist eine Erfüllung. Ich sage einmal, das Schönste im Leben, das kommt in meinem Lied, das ich da gespielt habe, auch vor, das Schönste im Leben ist für mich geben. Also nicht immer nur, ah, das brauche ich noch und das brauche ich noch und das brauche ich noch. Die größte Erfüllung ist doch irgendwie, wenn man jemandem was schenkt, ja, und wenn man jemandem was gibt, das ist eine ganz tiefe Genugtuung.
Willi, großes Vergnügen, dass du da bist. Und du weißt ja, ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf. Wir haben uns jetzt total verquatscht schon, aber das macht überhaupt nichts. Den würde ich dir jetzt geben, diesen Lebenslauf, den ich für dich versucht habe. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst oder ob der Schmarrn drin steht. Bitteschön.
Okay. Ich heiße Willi Astor, komme aus München, meine Fans aus Verzweiflung. Ich bin Sprachkünstler und...
Jetzt lies halt einfach vor!
Ich bin Sprachkünstler und Unfugunternehmer. Bei mir kommt der Humor direkt vom Erzeuger, habe ich schon gesagt. Comedy ist mein Hauptgeschäft, aber ohne meine anderen Leidenschaften würde mir langweilig. Ich liebe klassische Musik, romantische Balladen und schöne Melodien. Meine erste große Liebe war die Gitarre. Privat habe ich erst spät die Vorzüge des Familienlebens zu schätzen gelernt. Ich weiß, dass längst nicht jeder so viel Glück hat im Leben wie ich. Deshalb möchte ich auch gerade jetzt möglichst viel zurückgeben. Meine Aufgabe ist es, den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Da steht's.
Na, danke. Denn Albernheit verhindert den Ernst der Lage. Vielen Dank.
Passt so?
Komplett Stempel drauf und Haken drunter. Vielen Dank für diese, habt ihr mich gut gelesen.
Speziell Frau Kellermann, die fantastische Redakteurin hinter
Katrin,
der Scheibe.
Katrin, vielen Dank.
Ja, großes Kompliment an Sie und an dich, wie du das vorgetragen hast natürlich auch. Willi, gibt es irgendwas, was dir ins Auge sticht, worüber du noch sprechen möchtest unbedingt?
Ich wünsche mir einfach, dass mir die Idee nicht ausgänge, weil das ist wirklich das Schönste, wenn ich natürlich meine gesunden Kinder anschaue jeden Tag in der Früh und sie ins Bett bringe und sie immer noch gesund sind, wenn sie dann die Augen zumachen.
Und sind die eigentlich künstlerisch schon in irgendeiner Weise auffällig?
Ja, das sind unfreiwillige Komiker.
Ja?
Ja, das sind schon, also jeder auf seine Art hat irgendwie
drei Jungs,
speziellen, ne? Ja. Und genau, und mein kleiner Sohn, der wünscht mir am Abend immer so irgendwie so herzvolle Gedanken, wenn er dann im Bett liegt und sagt, Papi, ich wünsche dir jetzt noch ein Herz. Und das ist ja so ein bisschen unser Style. Ja? Wir wünschen uns immer was, wenn wir uns gute Nacht sagen. Und dann hat er gesagt, ich wünsche dir, dass du dich nicht verübst. Dass du dich nicht verübst und immer
die ein kleiner Sprachkünstler.
Immer die richtigen Griffe findest für ein neues Lied, hat er gesagt. Und bleib so, wie du bist, aber wenn du dich verändern möchtest, dann mach das ruhig. Das ist auch so Sachen kommen
da raus. Der ist 7, so, oder?
Na, der wird jetzt 7 im September.
Aber also versteht der schon, was du da tust auf der Bühne?
Ja, also ich glaube zunehmend ja. Also,
das ist halt großartig, oder?
Jetzt? Ja, das ist schon was Schönes, wenn die Burm. Aber mei, der ganz Große, der wird jetzt dann 13, der hat natürlich den Ernst des Lebens schon direkt vor dem Gesicht, weil der muss Latein lernen und Mathe. Und den muss man halt beim Lernen schon zum Jagen tragen und... Das ist halt ein unfassbar begabter Sportler und sehr musisch. Also es spielt super Schlagzeug. Das ist der erste Sohn, der Instrument lernt seit 4 Jahren und ist sehr musisch sehr begabt, aber er ist halt eine faule Sau. Aber ich
verstehe
es.
Das war ja bei dir ganz anders.
Nein, das war bei mir genauso.
Aber, zockt der schon?
Ja,
darf er zocken?
Zocken deren die alle. Die hängen alle an der Platten, aber es gibt natürlich
Regeln. Zockst du mit?
Nein, ich zock nicht. Mir interessiert das nicht.
Ich, Fortnite?
Nein. Interessiert mich nicht, mich interessiert tatsächlich nicht mal Soccer, außer in echt. Also ich spiele selber mit denen Fußball und zurzeit sind sie im Basketball-Fieber und
yes.
Im Stadion war ich jetzt einmal mit einem gegen Dortmund vor ein paar Wochen. Das war natürlich eher ein trauriges Spiel, aber also wie gesagt, Sport ist irgendwie ganz, ganz weit vorn. Und,
aber am größten könnte es auch in die künstlerische, musikalische Richtung gehen.
Das forciere ich in keinster Weise, weil da brauchst du ganz, ganz viel Glück.
Wie alt warst denn du eigentlich, als du wusstest, ich will auf die Bühne?
Da war ich vielleicht 21. Da war ich
vorher
noch
nicht?
Da war ich noch bei BMW im Vorrichtungsbau als Werkzeugmacher. Da habe ich es gespürt und gesagt, ich wende mich irgendwann mal dem Maschinenbau ab. Das war eine super Zeit für mich, weil ich bin ja mit 15 schon zum Maschinenbau gekommen als Werkzeugmacher. Aber dann habe ich irgendwann gewusst, es gibt ein Nadelöhr in meinem Leben und wenn ich da nicht durchgehe, dann bereue ich das, wenn ich 40 bin.
Das so hast du gewusst mit 20?
Das habe ich gewusst. Es war Eingebung. Ich konnte sogar sagen, wann es war. Da bin ich mit dem 84er Bus zum Olympiazentrum gefahren in der Früh um 6:30 und habe eine göttliche Eingebung gehabt. Ich bin schon lange aus der Kirche austreten, aber das ist wirklich, ich glaube an göttliche Dinge und an so spirituelle Momente im Leben und das war wirklich was extrem Spirituelles. Es war wie so ein Licht. Ja? Also ich bin jetzt kein Schamane oder sowas, aber das war wirklich ein Licht, was ich gespürt habe und das mir gesagt hat, du schreibst gern Lieder, du machst es gern und das machst von Herzen und verfolgt es weiter. Und
hast du nie bereut auch seitdem?
Na, Das habe ich tatsächlich nicht bereut. Ich habe gelitten die ersten Jahre, ich habe es ja schon gesagt, dass wenig Leute bei mir waren, aber dann habe ich das Glück gehabt, wie es halt immer so ist. Wenn du fleißig bist, dann kommt da irgendwann das Glück von allein zu dir. Und mein Glück war, dass ich einen Jürgen Bartow vom Bayerischen Fernsehen kennengelernt habe, der damals Regisseur war von Live aus dem Alabama. Und der hat mir im Fernsehen eine Chance gegeben, dass ich 20 Minuten im dritten Bayerischen Fernsehen auftreten kann, kurz vor Mitternacht. Und das war mein großes Glück.
Wenn du diese Eingebung, wie du sagst, damals nicht gehabt hättest, wärst du heute Maschinenbauingenieur?
Mit Sicherheit. Mit Sicherheit wäre ich bei BMW geblieben.
Ein weniger gutes Leben, nur ein anderes Leben?
Ein anderes Leben. Ein Leben, das natürlich ein bisschen anonymer ist, ist klar, weil du gehst ja jeden Tag durch ein Werkstor und gehst am Abend wieder raus, hast da Stammnummer. Und ich habe halt irgendwie so ein bisschen Bammel gehabt davor, dass ich mit 40 in einem reinen Eckhaus lande, mit einer Thuja-Hecke und einem Gartenzwerg.
Kann auch schön sein.
Kann schön sein, aber ich wollte es halt nicht. Ich wollte individuell bleiben und ich wollte meine Freiheit behalten und ich wollte Musik machen um jeden Preis. Und die Beatles sind dafür sicher mitverantwortlich und mein damaliger Gitarrenlehrer, der Jan Dosch, mit dem ich heute noch befreundet bin, der ist jetzt auch schon 72, aber also wie gesagt, der Jan Dosch, mein Lehrer, dem ich unfassbar dankbar bin, weil er einfach so gut war und der hat mich echt angezündet. Und wenn das einem jungen Menschen passiert, dann hast du unter Bestimmung spürst, weil es gibt nichts, keine größere Aufgabe im Leben eines jungen Menschen wie das, dass er irgendwas macht, was ihm später Spaß macht im Beruf. Weil es gibt so viele so depressive Menschen, die einfach am Montag...
Gerade in der heutigen Zeit.
Ja, in der heutigen Zeit. Wo du sagst, Montagmorgen und die Woche nimmt kein Ende. Also ich finde, das ist echt die große Aufgabe, irgendwie rauszufinden, was einem Spaß macht in seinem Berufsleben.
Wenn man dann was gefunden hat wie du, was man wirklich sein Leben lang mit Leidenschaft machen kann, ist es ein großes Glück.
Ja, das ist ein großes Glück, aber ich sage einmal, in so Phasen, wo du nichts einfällt als Künstler, wo du kriselst, da möchte dann auch keiner mit mir tauschen.
Also, aber trotzdem möchtest du nicht mit dem Maschinenbauingenieur tauschen, oder?
Nein, jetzt sowieso nicht mehr, aber manchmal ist man schon irgendwie wirklich verdammt allein, wenn man vor dem Schreibtisch sitzt und du merkst irgendwie so, was ist jetzt los, warum geht's nicht und so. Und du bist der Zwinger und es geht nicht. Aber
was machst du denn dann?
Loslassen. Irgendwie einen Wein trinken. Und spazieren gehen oder ins Bett legen oder Fernsehen schauen. Auf jeden Fall, du darfst dich da nicht festbeißen. Da passiert dann nichts.
Ich weiß, dass du sowas wie ein Lebensmotto nicht hast. Ich glaube, auf die Frage hast du gesagt, wenn es überhaupt sowas wäre, dann dieser Satz, Albernheit verhindert den Ernst der Lage.
Ja, das,
da glaubst du dran?
Ja, da glaube ich schon dran, weil ich habe mich da auch schon oft mit dem Gerhard Poll drüber unterhalten, weil ich ihn ja auch oft getroffen habe die letzten Jahre. Und der Humor... Und das Albernsein, das ist wirklich das, was einen einfach ablenkt und aus dem Ernst des Lebens einfach einmal rausreißt. Und wenn wir nichts zu lachen hätten, man schaut ja die Welt, wo die noch verrückter geworden ist, als wie es vor 20 Jahren war. Also es gibt jetzt irgendwie mittlerweile nur noch 48% aller Länder haben eine Demokratie auf der Welt. Es ist einfach wirklich, ich bin kein Typ, der die Düsternis verbreitet oder sowas, ja, oder so ein Schwarzmaler ist. Aber es ist tatsächlich so, dass man den Wahnsinn da draußen, der da passiert, ich lasse jetzt Beispiele einfach weg, aber den kann man nicht mehr verstehen. Und deswegen ist es einmal wichtig, dass man einmal am Tag einen Reißverschluss hinter sich zuzieht und einmal über einen Witz lacht und einmal jemanden einen Streich spielt oder einfach einmal eine Gaudi hat miteinander oder einen Witz erzählt. Kennst du den Witz schon, wo zwei Zahnstocher eine Bergtour machen? Und dann werden sie von einem Igel überholt und dann sagt der Zahnstocher, wenn ich wusste, dass da ein Bus raufgeht. Okay. Ist ja, er ist alt.
Aber ist gut.
Aber weißt, einfach mal wieder irgendwie einen Schmarrn machen und ein Geplänkel machen und eine Gaudi miteinander haben
gibt
und leicht
keinen werden. Tag, an dem das bei dir nicht passiert,
oder? Doch, es gibt viele Tage leider, wo
du überhaupt nicht lachst?
Keine Ahnung, was weiß ich. Du, ich streite mich einmal mit meiner Frau und dann ist es halt irgendwie so ein bisschen blusig, ja. Keine Frage. Aber ich bin immer derjenige, der sozusagen sofort irgendwie versucht, die Rampe in Richtung Frieden auszufahren und ich brauche Harmonie. Als Komponist brauchst du Harmonie.
Ist es anstrengend für dich, auch im Bekanntenkreis, wenn immer erwartet wird, der Willi ist ja der Lustige, haha, wann kommt der nächste Gag?
Ah, das ist schon lang vorbei.
Bei Leuten, die dich wirklich gut kennen.
Ja, die Leute, die mich gut kennen, die sind auch bei mir daheim. Und wenn ich mich mit Kollegen treffe, ich habe ja total wunderbare Kollegenfreundschaften. Wenn ich jetzt mit Badesalz telefoniere oder so, die kommen auch zu mir ins Programm oder ich zu denen. Oder wir treffen uns hier in München, dann reden wir nicht, dann machen wir lustige Sprüche, aber wir erzählen uns keine Witze von der Bühne oder so. Oder wir machen jetzt nicht Pointen auf Gedeih und Verderb. Also das sind lauter hintergründige Menschen, meine Kollegen und ich. Aber ich finde schon, dass es wichtig ist, dass man einfach auch manchmal irgendwie Leute einfach nur ein bisschen ein Smiley ins Gesicht zaubert, wie zum Beispiel, keine Ahnung, eine Kassiererin, habe ich neulich gesagt, dass sie eine schöne Blusen anhat. Das ist eine super Farbe. Und dann hat sie total gelacht. Ja? Also so, und das passt dann schon. Und dann fährst du mit einem Smiley, fährst mit dem Radl weg und sie sitzt mit dem Smiley an der Kasse und der Nächste hat wieder was davon.
Kostet also, nichts.
Das kostet doch nichts.
Das kostet doch nichts. Da kann man sich wirklich drauf einigen.
Das ist doch schön.
Genau diese Sachen, die nichts kosten, die sollten wir mal ein bisschen häufiger.
Man sagt, der Goethe hat einen Spruch gesagt, den finde ich auch. Mit dem motiviere ich mich manchmal, wenn ich irgendwie so, wenn ich nicht vorwärts komme. Ja? Hm. Wenn ich das Gefühl habe, ich bleibe stecken und ich komme überhaupt gar nicht mehr vom Fleck. Ja? Was auch immer du tun willst oder erträumst zu können, beginne es. Kühnheit besitzt magische Kraft, Macht und Genie. Beginne es jetzt. Also so immer wieder dieses Aufstehen, wenn es tief heißt, aufstehen, wenn es tief heißt, nicht liegen bleiben. Ja? Und das erfordert einfach auch viel Energie, also jetzt im übertragenen Sinne, auch im Alltag. Wenn man was einfach mal auf Deutsch gesagt scheiße ist, ja, dann muss man einfach irgendwie mit ein bisschen Geduld die Zeit vergehen lassen und es wieder reparieren. Also solche Geschichten halt.
Ich habe neulich, wenn wir jetzt schon so philosophisch sind, einen tollen Ausschnitt gesehen in irgendeiner Gesprächsrunde. Da war unter anderem Tom Hanks mit dabei. Und Tom Hanks wurde gefragt, was denn die Quintessenz dessen wäre, was er übers Leben gelernt hat. Und er hat gesagt, das war wiederum ein Zitat von jemand anders, es geht alles vorbei.
Mhm. Es geht alles vorbei, weil ja nichts beständiger ist wie der Wandel. Das ist jetzt auch ein bisschen strapaziös.
Hantare.
Heureka.
Hau noch einen raus, ne?
Nee, aber es geht alles vorbei. Es ist wirklich tröstlich, ne? Jeder Schmerz verlässt mal irgendwann mal auch deine Seele, wo du dir denkst, oh, über diesen Liebeskummer komme ich nicht hinweg oder egal was. Aber
auch alles Schöne geht halt vorbei.
Ja, aber die Wertschätzung darüber, die braucht man schon. Also man muss wirklich die kleinen Dinge wertschätzen. Man muss die kleinen Sachen, weil zur Zeit ist ja eh der Wahnsinn. Du gehst in der Früh aus dem Haus raus, du machst das Fenster auf, die Vögel zwitschern dir ein Konzert aufs Haus, ohne dass es was kostet und die Luft ist ein Traum.
Sahara-Staub in der Luft.
Sahara-Staub. Nein, aber es ist doch zur Zeit, die Bäume sind, die Gräser blühen und die Blumen kommen raus. Also das muss man einfach auch wertschätzen, auch wenn es einem vielleicht mal nicht gut geht oder so.
Jetzt noch ein kleines Frühlingsgedicht zum Abschluss.
Fröhlich im Frühling möchte ich auf dir gleich in der Früh liegen. Das ist jetzt aber von mir. Muss ja ein bisschen sexy sein.
Das ist neu, nicht?
Nein, oder? Das habe ich schon vor ein paar Jahren schon. Aber Rudi Carrell hat damals gesagt, wirklich ein großartiger, multibegabter Entertainer, er hat gesagt, um einen Gag aus dem Ärmel zu schütteln, musst du ihn vorher reingesteckt haben. Und das ist was ich echt gelernt habe. Also nichts gegen Improvisation auf der Bühne, wenn es mal läuft und es kommt was, dann ist es cool. Aber letzten Endes musst du dich erstmal bewaffnen und dich absichern mit Pointen, mit Gags, dass du auf der Bühne erstmal über eine gewisse Strecke kommst.
Willi, wieder so viel gelernt von dir.
Aschmann.
Absolut.
Du Heuchler.
Na, wirklich? Du hast mir ein bisschen Schiss genommen vor dem Zirkus Krone. Wir haben Philosophie.
Nimm's ernst.
Nehme ich das ernst.
Nimm's ernst und bleib leicht dabei. Nimm's ernst und es wird alles gut. Ich zünde Kerzen auch für dich. Ja, du musst es einfach gut bestrahlen. Du sagst irgendwie, okay, das wird gut. Und Willi. Ich bereite mich gut vor, das tust du ja eh.
So mache ich das eh. Ich bedanke mich so dermaßen bei dir. Großer Spaß.
Große Freude, danke für die Einladung.
Sag sehr gerne, dass du auf Tour bist. Alle Termine auf deiner Website. Am 10. April geht's los. Und dann bist du weltweit in Bayern, Österreich und Deutschland unterwegs.
Mhm.
Und dein Buch, dein tolles Kochbuch, wir sehen uns vorm Gericht kochen mit Freunden.
Ja.
Unter anderem mit Rezepten von Eckhard Witzigmann.
Zum Beispiel.
Der auch Teil dieser kleinen Show war. Herzlichen Dank.
Danke fürs
Alles Gute und bis bald.
Einladen.
Bleib gesund.
Hat Spaß gemacht. Servus.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.